Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 212. Heute mit Markus.
In der Dunkelheit des Herbstes.
Ja, und mit meiner einer. Ich bin Ingo. Und Regen und so. Letztes Mal hatten wir ja noch darüber diskutiert, da war gerade so der Sommer vorbei. Und jetzt ist er wirklich vorbei.
Jetzt so richtig Herbst. Ist komisch. Ja. Ich will eigentlich auch wieder in den Sommer zurück.
Ach komm, der Herbst hat auch was. Drachensteigen haben wir gestern zum Beispiel gemacht. Also komm,
da ja, ist auch kann schon man da schöne Sachen. Was finden. Ja,
ja.
Bald müssen wir auch noch die Sommerzeit hergeben. Das ist ganz schön fies.
Naja, die Diskussionen laufen ja noch. Also,
wir werden ja mindestens noch, einmal werden wir noch umstellen.
Zweimal stellen wir definitiv noch um.
Also meinst du, sie schaffen das nicht bis März? Da
was nee, bringen? Also es wird definitiv noch zweimal umgestellt und dann ist freigestellt, ob alles so bleibt oder ob noch ein drittes Mal umgestellt wird.
Ja, aber das ist doch erst eine Vorlage oder ist es schon beschlossen?
Naja, also genau, so hätte es gern der Kommissionspräsident. Beschlossen ist es noch nicht, aber
ja.
Aber so denken die sich das gerade. Also wir stellen noch zweimal um und dann gucken wir mal, ob wir noch ein drittes Mal. Ich bin ja für mindestens noch dreimal, weil sonst ist es irgendwie doof.
Ja, das hatten wir schon öfter.
Das hatten wir schon öfter, ja. Ich habe, weil ich letztens auch wieder...
Hörer wissen, worüber wir reden.
Genau, das ist so wie Messenger-Themen und was weiß ich, regelmäßig kommt das sozusagen wieder, ja. Bis es dann irgendwann entschieden ist und dann kann man sich höchstens drüber aufregen. Ja, ich habe letztens auch wieder die Tagesschau, hat auch nochmal so eine Übersicht gemacht, hier was passiert, wenn das eine oder wenn das andere passiert. Und wir hatten sogar selbst auf Arbeit gab es böse Diskussionen, aber in Anführungsstrichen wir, die Normalzeit haben wollen, waren in der Überzahl. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir das hinkriegen, wieder zur Normalzeit zu kommen und nicht bei dieser komischen Sommerzeit zu bleiben. Aber es gibt alle Meinungen.
Und es gibt ja immer wieder komische Dinge, die einfach passieren.
Ja, wie überhaupt, dass sie die Zeitumstellung abschaffen wollen. Also man hätte ja gar nicht gedacht, dass das tatsächlich noch passieren kann.
Ja.
Ja.
Zeichen und
wie geht's
Wunder.
Dir? Was ist passiert? Alles im Ja, alles noch okay.
Ja, klar. War ja Feiertag. Ist ja sozusagen eine kurze Woche für die meisten von uns, euch. Also für mich nicht. Aber.
Ja, jetzt haben wir Glück, dass wir nicht den einen Schweizer, der hätte sich gefragt, was, Feiertag? Was wollt ihr eigentlich von uns?
Ja, genau. Deswegen hatte ich ja auch keinen Feiertag, weil wir können uns das dann aussuchen. Und ich habe dann den 1. August genommen gehabt. Und deswegen hatte ich gestern keinen.
Feiern da die Schweizer oder was?
Genau, der 1. August ist der Nationalfeiertag in der Schweiz.
Okay. Ja, wir hatten hier gefeiert und in Berlin wäre auch irgendwie große Einheitsfeier gewesen, aber ich habe das mir jetzt auch mal geschenkt. Ich habe für mich selber in meinem Herzen gefeiert, weil ich für uns so um die 30, 35 ist es ja irgendwie, man kann sich gar nichts anderes mehr vorstellen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal anders war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Europa irgendwann nicht so war, wie es jetzt ist. Von daher all die Knalltüten, die das irgendwie gerne anders hätten, ihr seid doof.
Ja,
weil tut mir leid, macht einfach keinen Sinn.
Ja, überall,
wie einfach überall hinfahren
können. Ist so gut, genau, überall hinfahren können. Also ich meine, als Kindheitserinnerung habe ich das schon noch so an Grenze anstehen und überall Währungen tauschen und es ist so viel bequemer ohne das.
Ja.
Die Schweiz könnte auch endlich mal mitmachen, finde ich übrigens.
Ja, zumindest kannst du da hin, kannst du ja schon mal hinfahren.
Ja, kannst
du zumindest durchfahren einfach.
Ja, ja.
Und von dem her ist es ja auch schon mal. Ich bin ja auch nächste Woche in der Schweiz.
Ja, bei der …
Also so 3 Meter drin, das ist so gefühlt.
Bei der Cloud-Konferenz, ja, also genau. 350 Meter sind es schon vom Badischen Bahnhof zur Messe.
Okay, ja und der Basel-Badische Bahnhof ist ja auch nicht, der ist zwar deutsches Zollgebiet und da fahren deutsche Züge und so, aber er ist ja schon mitten in der Schweiz, also es ist …
Genau, er ist schon ein gutes Stück in der Grenze.
Genau, sind ja irgendwie komische Konstrukte. Ja genau, ich bin in Basel auf der Cloud Foundry, auf dem Cloud Foundry Summit. Das ist ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche. Genau. Ich bin Mittwoch, Donnerstag da. Und werde mir mal angucken, was Cloud Foundry ist. Gut, also was es ist, weiß ich natürlich schon. Das ist eine Pass-Lösung. Aber ich habe jetzt selber damit noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Aber trotzdem mal gucken, was da so abgeht und natürlich auch ein paar Interviews machen und so. Und am Wochenende war ich ja auch schon unterwegs. Da war ich auf der All Systems Go.
Mhm.
Die war hier in Berlin und das ist so eine Linux User Space Konferenz. Da ging es so um Systemd, D-Bus, Flatpak und sowas.
Ja, ich hatte deine Tweets gesehen, dass auch da Encoding-Probleme noch nicht gelöst sind.
Ja, genau. Ja. Genau, ich habe ein paar Interviews gemacht, die sind in der neuen Radiotux-Sendung, die ich gestern dann auch geschnitten habe. Also wie gesagt, ich habe selber mit mir Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Da hatte ich dann Zeit, das endlich mal zu machen.
Ja, cool. Ja, und wo du von Basel erzählst, dann ist die nächsten Wochen in Basel richtig was los, weil die Woche drauf bin ich dann wieder in Basel, weil da die Basel One ist. Das ist eine Entwicklerkonferenz. Und soweit ich weiß, gibt es noch Karten und ist nicht teuer. Also wer in der Nähe ist, kommt vorbei. Ihr könntet, also wenn jemand wirklich dahin will, kann ich mich mal anschreiben. Vielleicht habe ich auch noch einen Voucher-Code.
Das kann ich jetzt für die Cloud Foundry Messe leider nicht sagen, aber egal, wenn ihr da irgendwie in der Ecke seid, dann könnt ihr ja den Markus oder mich anschreiben und mal Hallo sagen oder so, oder ich versuche irgendwie Sticker mitzunehmen, aber du hast glaube ich keine, oder? Hast du noch welche rumliegen?
Doch, ich habe auch Sticker dabei. Ja, auf
jeden Fall. Ja. Wunderbar. Also wer da auf einer der Konferenzen ist, kann mal Bescheid sagen. Bin ich dann an dem Freitag auch noch kurz bei Tuxedo Computers. Sagt ihr vielleicht was?
Ja, klar. Das sind die, die als erste die Rechner mit Linux vorinstalliert verkauft haben, oder?
Nein, oder als erste nicht, aber sie sind auf jeden Fall da.
Sehr lange dabei. Ja.
Ja, machen das schon.
Und sie haben auch immer den Moco Neo im Programm gehabt.
Echt? Okay,
ich validiere das mal gerade, so, wenn ich die Homepage sehe, ob das die gleichen waren. Aber, echt? Nee, doch nicht. Nee, ich habe es verwechselt. Das war ein anderer. Gott sei Dank.
Gibt es die schon so lange? Ich habe die noch nicht so lange auf dem Radar. Auf jeden Fall verkaufen die so Laptops, wo halt statt der Windows-Taste halt dann ein Pinguin drauf ist und so
fort. Ah doch, ich meine, aber das tun sie schon so lange.
Ja, okay, das kann durchaus sein. Ich habe ja auch ein Testgerät von denen, mir fehlt bloß leider die Zeit, ist wirklich viel zu testen. Ach, das alte Problem. Sieht schnuckelig aus, ich muss da mal was Längeres, wollte ich dann auch für Radio Tux machen oder vielleicht erzähle ich es dann auch hier nochmal. Aber vielleicht habe ich irgendwie 3 Stunden bisher dran gesessen. Zeit fehlt einfach. Ist neben Haus bauen, umbauen, umziehen und arbeiten und halt ständig auf irgendwelchen Konferenzen rumtingeln, kommen dann halt Sachen zu kurz. Aber ganz groß ist ja bei mir auch Smart Home gerade. Ich habe jetzt auch so ein Smart Home Buch, OpenHAB 2. Damit werde ich mich demnächst auch beschäftigen. Ich habe ja hier im Haus KNX verbaut und muss das jetzt mit so anderen Sachen zusammenbringen und endlich mal Visualisierung und so. Aber ich werde da wahrscheinlich auch ein Jahr für brauchen oder so, bis meine ganzen Pläne oder
das, also es ist ja so ein Ongoing-Projekt. Wie tief bist du denn schon drin? Kann ich dich da gerade dazu ausfragen zu dem Open Hub?
Nee, kannst du noch nicht. Also noch ich habe es am Wochenende installiert und mehr weiter bin ich noch nicht.
Aber das wäre eigentlich, also falls der Marc die Folge hören würde, ist das ein schönes Beispiel für einen Hinweis für den Marc, weil der sagt ja immer, es gibt keine gut genutzte Open-Source-Software in Java. OpenHAB ist in Java geschrieben.
Ja, stimmt. Ob sie gut ist, ist auch eine andere
Frage.
Das
kannst du dann in Zukunft berichten, ja das stimmt. Genau. Aber so ein Hype, wie das Ding bekommt, irgendwas muss dran sein, oder?
Ja, es gibt so ein paar Software, die da in dem Bereich mitspielt. OpenHAB ist da garantiert dabei. Das andere war auch Home. Es gab noch irgendwas, was in Python geschrieben ist.
Mhm.
Was ich mir auch noch angucken wollte. Aber wie gesagt, da bei OpenHAB jetzt gerade so ein Buch rauskam, frisch vom Rheinwerk Verlag, habe ich mir das mal kommen lassen und werde dazu mal dann eine Rezension verfassen und wollte halt die Schritte dann auch mal mitgehen und sie sozusagen gleich mal anwenden, weil ja, wenn man sich damit eh dann schon mal beschäftigt, dann ist es nett, so eine Vorlage zu haben. Ansonsten kann man sich natürlich auch durch viele, viele Foren durchbuddeln. Muss ich sowieso, weil gerade die Verbindung KNX und so, die ist gar nicht mit dabei. Aber ja, im Endeffekt, weißt du, wenn du ein Plugin da wahrscheinlich bedienen kannst, dann kannst du die anderen auch irgendwie einrichten.
Hoffentlich, will man hoffen, ja.
Ja, also ich habe auf jeden Fall schon 3 Plugins aktiviert und bei einem oder bei 2 hat er gleich gesagt, ah, ich habe hier ich habe von Yamaha so ein Musiccast-Gerät, das hat er schon gefunden und dann Fritzbox hat er irgendwie gefunden, aber konnte sie leider noch nicht integrieren automatisch, weiß ich nicht, woran es da hängt. Also der findet so Things schon von dem her, aber mehr kann ich dazu jetzt leider auch noch nicht sagen. Und wenn ihr andere Vorschläge habt, also ihr Hörer könnt ihr natürlich auch gerne, wie gesagt, da gab es auch noch diese eine Python-App Home irgendwas, die ich mir mal angucken wollte. Und ja, also so irgendwann kommt's, dass man halt die verschiedenen Sachen dann so verbindet, ja, nach dem Motto, weiß ich nicht, ein Telefonanruf geht ein und dann hält dein Kodi oder dein Plex-System hält an, wenn du gerade eine Serie oder einen Film guckst oder Netflix oder so, hält dann kurz an.
Wenn du weißt, dass jemand sowas überlegen. Eingerichtet hat, kannst du den ganz schön ärgern.
Ja, du kannst ja das immer dann noch, oder es klingelt dann halt kurz und dann, weiß ich nicht, geht es halt weiter, wenn du nicht rangehst oder hast neben dir eine Taste und ignorierst es halt oder stellst halt Telefonie dann ab. Also ich meine,
das ja, geht ja immer. Genau, das ja. Sowieso. Abschalten ist immer gut. Das ist nämlich genauso nervig sonst, wie wenn man vergisst, beim Handy-Navi die Sprachausgabe auszumachen und beim Autofahren Podcast hört und dann die ganze Zeit das Navi dazwischen quasi.
Ja gut, ich habe das automatisch ausgestellt, einfach bei allen, bei den Navi-Apps, die ich verwende und dann quasseln die nicht. Weil ja, ich finde es auch blöd irgendwie.
So ist das. Gut.
Gut, dann haben wir jetzt schon einen großen, großen Themenbogen geschlagen sozusagen.
Ja, einmal den Vorgeplänkel-Rundumschlag.
Genau, kommen wir, du wolltest noch irgendwie erwähnen, dass das wir im Robotiklabor irgendwie erwähnt wurden.
Ja, richtig. Ich habe einen Hörerhinweis bekommen, vielen Dank dafür, dass wir im Robotiklabor erwähnt worden sind. Ich habe auch versucht, es nachzuhören, da die allerdings auch sehr ausgiebige Folgen machen, bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen, ganz durchzukommen. Ich habe erst die Hälfte der letzten Folge gehört und bis jetzt noch nicht gehört, dass wir erwähnt wurden. Das heißt, ich habe noch nicht verifizieren können, ob es ein Gerücht ist oder ob das tatsächlich so ist und ich habe auch noch nicht gehört, was sie über uns sagen. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir überhaupt erwähnt wurden und wollte es deswegen mal zurückgeben und erwähnen, dass das Robotiklabor ein ganz spannender Podcast über alles, was mit eben Robotik zu tun hat, ist, dass es läuft von selbstgebauten Robotern, die man so in der Wohnung rumfahren lässt, aufgrund von allen möglichen Sensoren, bis über Automatisierung im Straßenverkehr, bis hin zu Haushaltsrobotern, also wirklich alles, was da im Moment alles aktiv ist. Und dementsprechend natürlich auch über die Maker-Szene, also 3D-Drucker und so.
Okay. Okay, kannte ich bisher auch noch nicht. Ich wollte schon fragen, was ist das Robotiklabor? Ist das ein Ort, an dem wir erwähnt wurden? Oder was ist es? Nee, es ist ein Podcast. Also sehr, sehr schön. Ja. Guti. Okay. Dann kommen wir zum Untoten der Woche. Toten der Woche haben wir irgendwie nicht. Jedenfalls ist uns nichts Cleveres eingefallen. Und zwar geht es um Haiku. Haiku ist ja dieser BOS-Nachbau. Oder sagen wir so, Haiku ist das für BOS, was ReactOS für Windows ist.
Sehr gut, ja. Für BOS, ja. Cool, lebt das immer noch. Ja, ich glaube, das habe ich in der früheren Entwicklungsphase, habe ich das auch mal in der virtuellen Maschine nochmal ausprobiert gehabt.
Ja, das haben wir doch auch hier bei
Wir haben öfter.
Als wir vor als zwei auf der Jahren Bühne oder so waren. Auf dem Kongress
Ach so,
waren,
ja.
Genau, da habe ich oder irgendjemand von uns hat auch Haiku kurz vorgestellt und war jetzt irgendwie gefühlte Jahrzehnte, vielleicht stimmt wahrscheinlich sogar, in Alpha-Version und ist jetzt endlich Beta. Ja, über BOS haben wir schon mehrfach geredet. Ich, so spannend ich das finde, so komisch finde ich, dass das immer noch lebt und es irgendwie Leute gibt, die das sinnvoll betreiben. Aber gut, wenn es Leute gibt, die da ihren Spaß dran haben, dann sollen sie es natürlich machen.
Cool wäre zu wissen, ob sie denn irgendwelche Nutzer haben, die das in Anführungsstrichen Produktiveinsatz haben. Also ob es irgendwen gibt, der das mehr als aus Leidenschaft, aber wirklich entweder auf dem Desktop für irgendeinen Edge Case oder irgendwo anders einsetzt.
Nee.
Also du bist dir ganz schön sicher, dass nicht.
Also gut, es läuft natürlich einiges mittlerweile an Software, aber viele, BOS wäre ja fast mal macOS 10 geworden sozusagen, oder macOS X, oder 10, oder? Wie heißt es? Ach, egal.
10.
Ist es aber nicht, sondern kam anders. Genau, und war ja dann, man konnte es eine Zeit lang ja dann irgendwie kaufen und auch benutzen und ich habe, doch, das war noch zu Schulzeiten. Ich habe tatsächlich auch jemanden gehabt, der sie sich auch irgendwoher besorgt hat sozusagen und ich hatte dann auch eine Kopie und dann gab es ja auch nochmal irgendwann CETA, irgendwie so ein BOS halb illegaler Nachfolger irgendwie. Und es gab halt schon lange dieses OpenBOS-Projekt, aus dem dann halt Haiku hervorgegangen ist. Und ganz am Anfang lief ja auch noch so Apache, OpenOffice, Apache hieß es da noch nicht, OpenOffice.org und einige andere Sachen sind da ja auch portiert worden für. Ich weiß, dass ein paar Sachen, so ein Firefox oder so, immer noch läuft oder lief, aber wenn dann eine alte Version, also ich meine, das ist halt, benutzen halt nicht mehr viele Leute. Deswegen lohnt es sich halt auch nicht so richtig dafür zu entwickeln. Klar, ein paar Sachen gehen wahrscheinlich ohne große Anpassungen. Also ich weiß, dass ein paar KDE-Projekte oder sowas darauf laufen. Aber ist außer es mal wieder in der virtuellen Maschine auszuprobieren, um mal zu sehen, dass es sich seit 2 Jahren auch irgendwie weiterentwickelt hat, fehlt mir einfach die Motivation, da jetzt groß was zu machen, weil einfach auf meinem Linux-Desktop das alles funktioniert, was ich brauche und
der Zustand kommt mir bekannt vor und in der virtuellen Maschine ist der Erkenntnisgewinn dann leider gar nicht so groß. Also man sieht halt den Zustand der grafischen Oberfläche und ob die VirtualBox-Treiber unterstützt werden.
Ja gut, ich würd KVM nehmen, ich benutze keine VirtualBox. Das ist mir zum Beispiel schon wieder zu viel Aufwand. Ja, ständig, wenn ich meinen Kernel update, da immer diese komischen Kernel-Module da automatisch kompilieren zu lassen. Nee. Und mein Kernel wird ständig geupdatet. Ich habe ja so eine Rolling-Release-Distribution, das ständig kriege ich einen neuen Kernel. Von dem her. Ich stehe auf heißen Scheiß. Deswegen. Ich glaube, was habe ich gerade? Ich habe gerade 4.18.11. Ja. Gebaut am 29. September. Also, immer der Neueste. Und wenn ich dann ständig diese komischen VirtualBox-Sachen, außerdem Oracle-Software, tut mir leid, brauche ich nicht.
Ja, guter Punkt.
Ja, da ist auch hier auch wieder, was habe ich, also nicht nur, also diese OpenHB-Software, wie du gesagt hast, ist ja Java, habe ich dann auch wieder, die schlagen vor, ja, habe ich schon wieder vergessen. Irgend Zulu? Nee, Su.
Azul.
Azul?
Ja, aber das.
Was
also,
ist das?
Ja, da muss. Jetzt wird es doch länger.
Ja,
nein.
Tut mir leid, aber ich bin zum ersten Mal. Ich benutze echt so wenig Java-Software, dass ich noch nicht mal mehr wusste, ob ich überhaupt eine JVM bei mir drauf habe und wenn ja,
okay.
Von wem und.
Hast du die Unruhe mitbekommen, die Oracle über die Java-Szene gebracht hat, indem sie angekündigt haben, dass es ab Java zukünftig nicht mehr möglich ist, Java kostenlos zu benutzen, wenn du es kommerziell nutzt? Genau, sie ändern ihre Lizenzbedingungen und du musst, wenn du die Oracle-Distribution benutzt willst, ich nenne es einfach mal Distribution, um den Wechsel zwischen JRE und JDK alles unter einem Hut zu fassen, dann musst du einen Oracle-Support-Vertrag haben. Und Oracle-Support-Verträge sind, wie Oracle-Support-Verträge nun mal so sind, teuer und undurchsichtig. Und das hat natürlich viele Leute sehr in Unruhe versetzt, weil sie dachten, sie müssen jetzt auf einmal für ihre ganzen Java-Programme, die in den ganzen Firmen bisher so ohne zusätzliche Lizenzkosten laufen, auf einmal bezahlen. Und diese Unruhe schlägt sich dann natürlich auch auf solche Projekte wie Open Hub durch, die sich dann überlegen, wie können wir denn den Leuten erzählen, dass sie, wie sie ihre Software vernünftig benutzen wollen. Auch wenn das erstmal natürlich für Leute im privaten Umfeld vordergründig nicht, gar nicht so relevant ist. Aber man muss sich trotzdem Gedanken drüber machen und erst recht so in der Open-Source-Szene, wenn man natürlich sauber arbeiten möchte, dann ist man natürlich an vernünftigen Alternativen interessiert.
Warum kann ich nicht einfach OpenJDK benutzen? Das gibt
genau,
es schon
doch,
eine
kannst,
Weile.
Doch, okay. Kannst du. OpenJDK ist natürlich, es wird ja auch alles OpenJDK, das ist das, wo die die Java-Code-Basis hin migriert und die Oracle selbst sagt, dass die Oracle-Builds, die sie dann unter, mit der Support-Lizenz vertreiben, OpenJDK-Builds mit einem Oracle-Brand sein werden. Sie wollen da keine Funktionalität hinzufügen. Sie sind hundertprozentig kompatibel. Das ist erstmal die Ansage. Da muss man jetzt hoffen, dass das so bleibt, weil der Java-Szene wird sicherlich nicht gut tun, wenn da auf einmal wirkliche Unterschiede auftreten. Es war in der Vergangenheit schon so, dass IBM ja auch immer in JDK und JRE angeboten hat. Es gab eben auch andere Player und da waren immer leichte Inkompatibilitäten drin. Das will man eigentlich vermeiden. Ansonsten bringt das wirklich viel Unruhe rein. So, und Azul ist eine kleine Firma, die diese Unruhe als Möglichkeit gefunden hat, auch Geschäft zu machen oder einen Versuch zu unternehmen, und die wollen auch ein Long-Term-Support-Modell anbieten. Und dementsprechend bietet Azul auch jetzt schon JDKs und JREs zum Download an, die man benutzen kann.
Genau, also wenn du ein Ubuntu oder sowas hast, kannst du da irgendwie ein Repo hinzufügen und das irgendwie.
Genau.
Also, wie gesagt, ist mir jetzt zum ersten Mal, ich habe davon noch nie was gehört, bei der OpenHAB-Installation untergekommen.
Ja. Ich dachte, vielleicht haben sie es auch geschafft, das da so zu pushen, um ihren Namen ein bisschen bekannter zu machen. Oder für den Fall, dass Leute auf
Geld.
Basis von OpenHAB etwas bauen, was sie in einem größeren Gebäude oder so einsetzen und dann doch kommerziellen Support haben wollen. Weil für OpenJDK gibt es eben keinen kommerziellen Support. Und dann ist Azul eine Alternative. Und jetzt muss ich doch einen kleinen Shameless-Pack haben. Wir haben auf unserem Firmen-Developer-Blog haben wir dieses neue Lizenzmodell recht ausführlich beschrieben. Der Hendrik hat das recht ausführlich beschrieben. Den verlinke ich mal und dann packe ich dir dazu auch noch den Link auf Heise. Da gab es auch einen Artikel von uns. Genau, für Leute, die da in der Tiefe interessiert sind oder wissen wollen, was da los ist und wie es sich wirklich verhält. Weil da, es ist eben ziemlich viel Unruhe entstanden und man wundert sich, was da auch für halbgare Wahrheiten dann durchs Internet geistern.
Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie auch ihr Release-Modell ändern wollen. Ist es, das spielt es
da
auch mit rein?
Ja, das spielt da auch irgendwie mit rein. Also bisher wurden Java-Releases, waren ja recht weit auseinander. Und sie wurden eben dann released, wenn sie gemäß Roadmap fertig waren. Und sie wollen jetzt zu einem zeitbasierten Release-Plan und dann kommt eben rein, was fertig ist. Und daran geknüpft gibt es dann aber eben auch dieses Modell von Long-Term-Supported-Versionen und den kurzzeitig Supporteden. Also Java 9 zum Beispiel, was jetzt aktuell ist, das ist keine Long-Term-Supported-Version. Das wird relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Java 10 auch nicht. Java 11 soll wieder long-term supported sein. Und so wird das dann sich fortsetzen.
Okay. Na gut, werden wir das weiter beobachten. Solange, wenn OpenJDK tut, was es soll, reicht mir das sozusagen.
Ja, aber und das OpenJDK wird eigentlich besser. Also vor 2 Jahren war es so, dass man wirklich lieber das Oracle JDK installiert hat, weil beim OpenJDK immer irgendwas Spezielles nicht funktionierte.
Ja, genau, so ging es mir letztens auch.
Und mit diesem Pfad dahin, dass OpenJDK der Standard werden soll, das bedeutet eigentlich, dass alles mit OpenJDK funktioniert. Und dann gibt es noch die kommerziell supporteten Versionen, aber OpenJDK ist eigentlich das Referenz. Die Referenzimplementierung. Und dann bedeutet das, dass alles damit funktionieren wird. und nicht mehr alles mit Oracle.
Naja, das klingt
oder gut. Oder also, wahrscheinlich auch alles mit Oracle, aber ja.
Also nehme ich jetzt OpenJDK, wenn ich keinen Support brauche, wenn ich Support brauche, dann gehe ich vielleicht zu den Zool-Leuten oder so. Ja. Oder ich habe einfach zu viel Geld, dann kann ich natürlich auch Oracle nehmen, aber.
Ja, da kann man, die werden, ich bin mal gespannt, ob die sich wundern werden, wie viele Leute es dann doch nicht machen oder was sie sich ausgerechnet haben. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Oder ob sie es tatsächlich einfach aus ihrem Portfolio kehren wollten. Ob sie das so als aggressiven Weg gefunden haben, um die Verpflichtung, die sie da mit dem Kauf von Java, in dem sie Sun gekauft hatten, eingegangen sind, um die Transition hin zur Community zu beschleunigen. Weiß ich nicht.
Okay. Na gut. Dann ist das wohl so. Kommen wir zum Web 2.0.
Ja, das ich weiß nicht, ob das mit der Versionsnummer so stimmt oder nicht, aber große News in der letzten Woche war, dass der Urvater des Internets himself, Sir Tim Berners-Lee, gesagt hat, das ist alles ganz schön zum Kotzen, was die Konzerne hier mit meinem Internet machen, ich will das besser. Und gesagt hat, er baut jetzt eine freie Plattform als Alternative zum Web auf. Also er baut ein neues freies Web auf.
Okay.
Und dazu hat er eine Software. Genau, eine Software vorgestellt, die heißt Solid. Und es ist natürlich freie Software, weil soll ja das neue freie Web sein. Und das Konzept hinter Solid ist, dass der Benutzer die Hoheit über seine Daten behalten soll. Dazu hat der Benutzer einen sogenannten Pod und kann selber entscheiden, wo dieser Pod liegt. Und in diesem Pod, und das kann man sowohl mit POD sprechen auf Englisch oder auch auf Rheinisch mit Pod, P-O-T-T. das Bild, was einem in den Sinn kommt, ist da das gleiche. In diesem Pod liegen die Daten des Benutzers und der Benutzer gibt Apps und Web-Applikationen Zugriff darauf, auf diese Daten, die da drin liegen, und entzieht sie ihnen auch wieder. Und ja,
also
der große Vorteil, der angepriesen wird auf der Solid-Seite, ist, dass Leute, die eine neue App lancieren, nicht erst groß Benutzerdaten einsammeln müssen und sich erst aufbauen müssen, weil ja jeder Benutzer ihnen individuell Zugriff gibt oder nicht, sie es aber gar nicht zentral sammeln. Ich bin nicht dazu gekommen, da tiefer einzusteigen. Mir ist die Frage aufgekommen, wie so Plattformen performant funktionieren wollen, wenn diese Daten in dezentralen Pods liegen. Weil ich könnte jetzt meinen Pod hinter einer 16 Mbit DSL-Leitung ohne Upload betreiben. Und wenn dann was ich gepostet habe, nur in meinem Pod liegt, und wenn du dir den Stream auf dieser neuartigen Plattform anzeigen lässt und der meinen Kommentar erst bei mir aus dem Pod laden muss, wenn du dir deinen Stream anguckst, dann glaube ich, könnte das kompliziert werden mit der Performance. Aber wie gesagt, das ist nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist.
Na gut, dass die dezentralen Netzwerke sonst funktionieren, also gut, wenn sie nicht halt gerade halt in der DSL-Leitung liegen, hintereinander langsam, zeigten ja Mastodon und Co., also von dem
cachen aber auch eine Menge. Also dann sind die Daten nicht mehr wirklich nur bei dir. Genau, da habe ich auch dran gedacht, dass dieses Solid natürlich, wenn das Federation Web sich da dran knüpft, schon eine ganze Menge interessante Projekte haben könnte. Ja, mal schauen, was draus wird.
Ja. Na, auf jeden Fall sind wir schon der Podcast dafür. Ich kann heute nur Scheißwitze machen. Aber muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Ich meine, du brauchst ja dann wahrscheinlich auch irgendeine Art Anzeigeprogramm-Browser dafür. Also,
ja, also die Idee ist, und sie schreiben auf ihrer Website schon, dass man heute anfangen kann, dafür zu entwickeln. Und die Zeit, mal gucken, wann
und
ich
hier ansonsten ich finde. Kann das natürlich dann auch wieder so enden wie bei Android, ja, dass du zwar eine Plattform hast, die dir halt über ein paar bestimmte APIs irgendwie Zugriff auf bestimmte Daten geben will, aber im Endeffekt installierst du quasi eine App und die will halt alles haben und du hast irgendwie keine Möglichkeit zu sagen, ja, du darfst aber nur das und das und das und sie funktioniert dann auch noch.
Mhm.
Sondern Facebook will halt alles haben und entweder kriegt Facebook alles oder es ist halt im Solid nicht so zu verwenden. Jetzt nur mal ein Beispiel, es könnte jedes andere Ding dann natürlich auch sein. Und die Frage ist halt, ob User oder ob die Mehrheit der User, also bestimmte User machen das ja, aber ob die Mehrheit der Benutzer darauf Wert legt, dann wirklich im Einzelfall zu entscheiden, wem sie die Daten geben und wem nicht. Und da bin ich leider schon zu sehr Pessimist. Die meisten, die juckt es einfach nicht, sondern wollen einfach nur noch ihren kostenlosen Shit haben. Und wenn sie ihre Daten dafür verkaufen, dann machen sie es halt. Das ist genauso wie, weiß ich nicht, wenn jetzt demnächst die ganzen Autoversicherungen anfangen, irgendwie nur noch irgendwie 10 Euro im Jahr zu verlangen, wenn du irgendwie in dein Auto einen Tracker einbaust, werden es einfach viele Leute machen.
Ja, genau. Und dann werden sie sich freuen, dass die Versicherung ja viel günstiger ist, wenn sie diesen Tracker im Auto haben.
Genau. Von dem her, tut mir leid, Leute, ich weiß, ich habe ein schlimmes Menschenbild mittlerweile, aber es ist ja, ist super, super toll, solid, super toll, aber ist doomed.
Boah, nicht so negativ.
Ja, tut mir leid.
Nein, das doch. Das wird alles zum Guten wenden.
Nee.
Doch, und aber der erste Schritt, weißt du, der erste Schritt dazu ist es, ja, Open Source Software zu programmieren. Und wir haben Oktober. Und das ist genau die richtige Zeit, an Open Source Projekten mitzuarbeiten, weil es ist Hacktoberfest.
Hey, der Übergang war ja gut. Ja,
ja,
stimmt, haben wir letztes Mal schon erwähnt, glaube ich.
Genau, wir sprachen davon.
Ja, und wir haben auch gesagt, hey, wir haben da so ein GitHub und hey, wir brauchen Hilfe und raten, was passiert ist.
Die Leute haben gecodet.
Ja, da hat tatsächlich jemand, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, ich muss mal kurz auf GitHub gehen. Tatsächlich hat jemand an unserem Repo rumgeschraubt. Und zwar haben wir jetzt einen neuen Podlove-Player, also dieser Web-Player, der die Episoden abspielen kann. Und wenn wir Chapter-Marks haben, was wir vielleicht dieses Mal hier wieder haben, who knows, dann kann man die da irgendwie sehen und man kann die verschiedenen Seiten verschiedenen Sachen downloaden und sie hat eine schöne Oberfläche. Wer den Podcast abonniert hat, der wird halt nichts davon merken, aber wer auf unsere Webseite geht und die Sachen darüber hört, der kann sich jetzt über einen neuen Webplayer freuen, sozusagen. Ja, coole Sache.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Contribution. Das ist immer gut. Ja.
Sukramlit heißt der Mensch.
Ja, Sukram kommt GitHub mir bekannt vor. Als Kind habe ich meinen Namen auch immer rückwärts geschrieben. Sehr cool. Ja, dann
ja, also ihr könnt das
hackt fröhlich weiter im Oktober.
Genau.
Weil es gibt
egal an welchem ja, Open Source Projekt jetzt ihr mithackt. Also wir haben ja festgestellt, wir haben jetzt eine MIT Lizenz und wir haben jetzt auch irgendwie ein Docker File und wir sind jetzt total drauf. Ich sag's euch. Also ihr könnt bei uns mitmachen, ihr könnt natürlich auch an ganz vielen anderen Projekten auf GitHub mitmachen, an irgendwelchen Open Source Projekten, zu denen ihr immer schon mal was contributen wollt, sei es groß, sei es klein. Einfach mal gucken, was so bei den Issue-Listen steht oder vielleicht seid ihr sowieso schon an was dran. Ja, nutzt die kürzer werdenden Tage für sinnvolle Dinge sozusagen. Nö?
Build a better world, one commit a day.
Auch freie Software ist ja Firefox.
Mhm.
Und die neue Firefox-Version für Mobile, die nennen die irgendwie Firefox Klar, kommt jetzt endlich mit einer neuen oder mit der eigenen Web-Engine. Die haben ja vorher auf und müssen sie teilweise immer noch, gerade bei iOS, auf die Engines gesetzt, die halt da waren, ja, und nur ihre eigene UI ringsrum gebaut und Adblocker und sowas alles eingebaut. Jetzt sind sie zumindest bei Android dran, ihre eigenen Web-Engine zu nehmen. Ja.
Ja, aber noch kurz zur Entmystifizierung der Firefox. Klar ist die Version des Firefox auf Mobile, die auf Privatsphäre und Datenschutz getrimmt ist. Es gibt, glaube ich, auch den regulären Firefox, aber dieses Klar ist eben das, was für die geheim zu haltenden Dinge da ist.
Okay, gut, gut.
Ja. Oder generell eigentlich der Browser, den man als Standard benutzen will, wenn man damit leben kann, dass man keine Historie auf dem Gerät hat. Ja.
Ja, ich benutze ihn für so ein paar Sachen, also mit als zweiten Browser. Man kann eh nicht genug Browser haben irgendwie. Da manchmal zeigt der eine was an und der andere funktioniert dann oder so. Aber ja.
Das klingt so, als wenn Browser für dich wären, was für andere Leute Messenger sind.
Oder Unterhosen oder so, ja. Genau. Jeden Tag ein neuer Browser. Heute nehme ich die grüne. Messenger, oh ja. Wir haben doch auch wieder so einen neuen Messenger ausprobiert.
Ja.
Also du und ich. Also so 3 Minuten lang. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt.
Ich überlege auch gerade Fieber.
Irgendwas. Gnu
Ring. Social? Ring, genau.
Gnu Ring. Haben wir ausprobiert, ja. Also so für 3 Minuten ist ein Messenger. Das ist so. Funktioniert.
Ja, nicht so ganz. Also er hat dann leider auch an ein paar Punkten versagt. Und was mich erschrocken hatte, er kann selbst so als Textmessenger echt wenig. Das war, glaube ich, das, was ich als Versagen verbucht habe. Und zwar so Bilder reinpasten ging nicht. Also wirklich so fundamentale Dinge. Ja, siehst du, ich wollte dir was schicken und dann konnte ich das nicht da einfügen. Das war total bäh.
Ja.
Ja.
Ja, schon als wir uns letztes treffen wollten, war ja, warte mal, welcher von den Minen? Nimm doch den. Nee, den habe ich auf diesem Telefon gerade nicht dabei. Und ich habe den nicht. Welchen nehmen wir dann? Scheiße.
Ja.
Es ist wirklich, es ist schon echt tragisch. Aber wir haben einen gefunden dann. Signal haben wir dann benutzt.
Genau.
Ja, Signal hatte ich da drauf und du auch. Es ging. Vielleicht hätten wir die Probleme ja nicht gehabt, wenn wir GNU Ring verwendet hätten, aber wahrscheinlich.
Ich bin mir nicht sicher, es war auch auf dem Desktop ganz schön ressourcenhungrig.
Ja, ich habe.
Ob ich das
auf Arbeit. Auf Arbeit starte ich ihn immer noch gerade, aber ich werde ihn auch nicht benutzen. Ne? Also. Hatte jetzt keinen so Alleinstellungsmerkmal. Doch irgendwas gab es, was ein Alleinstellungsmerkmal war, aber. Ich bewerte das jetzt nicht so hoch, als dass ich den dauerhaft verwenden wollte.
Ja, also sie werben damit, dass sie halt wirklich auch auf Privatsphäre und Freiheit gehen, weil es ja GNU. Und aber so den Videocall, den haben wir beide ja gar nie ausprobiert. So weit sind wir ja nicht gekommen.
So weit sind wir nicht gekommen, genau.
Aber ich meine, nur Videocall ist es halt auch nicht. Also ein vernünftiger Chat muss halt auch drin sein.
Ja.
Oh,
also
aber
zumindest für unsere Generation. Also für die danach kommt, die machen ja schon wieder dann nur noch Audio-Chats.
Nein, also. Ich kann nicht in jeder Umgebung, wo ich bin, mir Audio-Files anhören und ich will auch einfach still schreiben können im Bus oder in der Bahn und nicht
das ist
irgendwo
unsere
reinklappern.
Generation. Aber die andere, die danach kommt, die macht das
anders. Die anderen, Mann,
ist
Mann.
Völlig, ist ja auch völlig in Ordnung, so macht jede Generation ihr eigenes Ding.
Und das aus deinem Mund, das ist
ja. Sorry, ich weiß, dass auch in unserer Generation, selbst auch bei älteren Leuten das machen, ich mache es halt auch nicht, bei mir ist es auch, also entweder wirklich telefoniere ich da mit jemandem, wenn es sein muss, ja, was ich ja schon nicht gerne mache, aber das Höchste, was ich noch machen würde, wäre, dass ich da reinspreche und er schreibt es dann oder so, weil ich gerade alle Hände zu hätte und nicht selber tippen kann, aber dann da einfach nur ein Audio-File abzuschicken, das irgendwie... Nee, das will mir nicht hinsehen.
Nee, besonders, das kann man ja hinterher auch nicht mehr durchsuchen. Das ist irgendwie, es ist einfach nicht da, wo es sein sollte.
Na gut. Ja, dann.
Dann
kommen
wir zu einem Thema.
Genau, zu den deprimierenden Sachen. Das war schon ein bisschen deprimierend heute. Leistungsschutzrecht, Uploadfilter.
Ja.
Wie sieht's da aus?
Es gibt ein Update. Und zwar haben wir von dem aktuellen Stand zuletzt berichtet, der da war, dass das jetzt in geheime Verhandlungen geht und da der Rat mit oder ausgehandelt wird, was tatsächlich das Ergebnis, was in Recht gegossen wird, sein wird. Und die Julia Reda hat auf ihrem Blog davon berichtet und sehr schön auch gegenübergestellt, was die verschiedenen Positionen sind, wo sie sich unterscheiden und versucht herauszustreichen, was die Konsequenzen für Benutzer wären. Und sie sagt da auch nochmal, dass es am effektivsten ist, jetzt an die gewählten Vertreter zu gehen und da sich Gehör zu verschaffen und denen klarzumachen, dass das, was sie da fabrizieren, vom Tisch muss und nicht in Gesetz gegossen gehört. Der Artikel in ihrem Blog beinhaltet dann eben so Sachen wie, dass der Rat möchte, dass dieses Gesetz für den Upload-Filter auf Plattformen angewendet werden wird, die große Mengen von Benutzer hochgeladenen Werken organisieren, und das Parlament grenzt das anders ein. Und diese Position stellt sie gegenüber. Das Parlament sagt dann nämlich, die signifikante Mengen von durch Benutzer hochgeladenen Werken optimieren und bewerben und keine kleinen Firmen sind. Also die haben da schon andere Formulierungen, und da kann man halt, da ist immer noch viel Interpretationsspielraum drin. Und in anderen Beispielen wird dann auch deutlich, dass die einen versuchen zu berücksichtigen, dass Wikipedia und andere als Ausnahmen drin sein sollten, andere aber nicht. Und sie streicht dann auch sehr schön heraus, was das Problem daran ist. Also im Endeffekt läuft beide Positionen laufen auf Upload-Filter heraus, was es Trollen und böswilligen Akteuren einfacher machen wird und Leute, die wirklich Webkunst oder Webkultur schaffen, es schwerer machen wird. Insbesondere denen und vielen anderen aber auch.
Ja, und ich meine, gemeinsam müssen sie ja jetzt einen Text dann entwerfen, der dann Gesetz wird sozusagen, und da in allen Teilen Upload-Filter enthalten sind, wird halt das Gesamtkonzept dann auch Upload-Filter enthalten, selbst wenn es jetzt unterschiedliche Nuancen sein sollten.
Ja, also, aber jetzt, wenn man mal deinen Pessimismus außen vor lässt und ja, auch wenn es ein völliges Novum wäre, ist es immer noch möglich, dass hier man zu keiner Einigung kommt.
Okay.
Ja. Das ist noch nie passiert in der Geschichte der EU wohl, zu dem Zeitpunkt, in dem dieses Verfahren jetzt ist, aber denkbar ist das.
Für alles ein erstes Mal.
Ja.
Das wäre jetzt wieder der positive Ansatz, ne?
Genau, so ist das.
Okay. Ich hoffe ja, dass das noch irgendwie sich ändert, weil Upload-Filter wollen wir alle nicht, und es bringt auch so nichts, ja. Und Leistungsschutzrecht bringt auch nichts, außer irgendwie
dem
Springer Verlag.
Warum nicht mal denen? Die sagen ja selbst, dass sie da keinen Vorteil daraus haben, finanziell, sondern dass es denen nur als Instrument taugt, um die Konkurrenz für sich vom Leib zu halten.
Tja.
Ganz bitter. Ganz bitter.
Ja. Kommen wir zum Mimimi-Mimo.
Wenn wir schon beim Rumheulen sind. Ja. Genau. Ich benutze Cardbook. Das ist ein Plugin für Thunderbird, um seine Kontakte zu synchronisieren.
Okay.
Und es ist außerdem auf die Nextcloud. Ja, genau. Und über die Nextcloud synke ich die dann auch mit meinen Mobilgeräten. Das ist sehr angenehm. Das schöne Feature, also Cardbook ist angenehm als Editor dann für sein Adressbuch, weil da kann man dann schön mehrere Kontakte auswählen und sagen, zusammenführen. Dann hat er so einen schönen Drei-Wege-Merge oder einen N-Wege-Merge, wenn man da mehr Kontakte ausgewählt hat, und vereint das dann in einen Kontakt. Und es ist einfach so, Adressdaten bearbeiten, wenn man nicht einfach nur eine Mobilfunknummer hinzufügen möchte, ist am Desktop immer noch angenehmer als auf so einem mobilen Gerät. Genau, das funktioniert auch alles wunderbar. Dann die einen mobilen Betriebssysteme können das nativ, so ein CardDAV, einbinden. Bei den anderen benutzt man dann lieber noch so ein Sync-Tool wie den DAV-Droid. Und dann ist man da ziemlich glücklich mit, bis zu dem Punkt, wo man versucht, Listen zu benutzen. Und zwar hat Cardbook das Feature, dass man sagt, neue Liste. Und für Verteilerlisten sagt Cardbook, will es keine einzelnen E-Mail-Adressen oder will es vielleicht schon. Aber eigentlich, man kann Kontakte auf die Liste verlinken. Und wenn sich dann in dem Kontakt die E-Mail-Adresse verändert, dann ändert sie sich auch für die Liste. Das ist total gut. Der Nachteil ist, dass die Listen nicht ordentlich gesynkt werden. Und da befinde ich mich gerade auf dem Weg herauszufinden, warum das so ist und was ich tun muss, damit sie gesynkt werden. Ich werde berichten. Es ist auf jeden Fall...
Ja, ich hatte den Anwendungsfall noch nicht. Also ich habe keine Kontaktlisten sozusagen. Ja, gut. Aber wenn man mehr so Business-Typ ist wie du, dann vielleicht. Braucht man sowas vielleicht. Keine Ahnung.
Ja, und man also ist ja nicht nur Business-Business, sondern so zum Teil auch Ehrenamt-Business und so. Da, man kommuniziert
ja.
Halt, ne?
Ja, stimmt. Zu viele Hüte auf. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man mein Selfish überhaupt Kontaktlisten kann. Wenn, dann habe ich es jedenfalls noch nicht
ja,
probiert,
das hatte
sozusagen.
Ich auch gehofft herauszufinden, aber auf dem mobilen Endgerät, ich glaube im Moment in dem Web-UI, das Web-UI von Nextcloud kann es auch nicht darstellen. Und ich versuche im Moment noch einzugrenzen, wo jetzt eigentlich das Problem liegt, dass Cardiff das nicht pusht oder dass Nextcloud das nicht speichern kann. Mal schauen.
Ja.
Oder ob es ja, weder noch ist und einfach, es ist eigentlich gepusht, aber es wird
es
nicht.
Es kann einfach keiner, es benutzt einfach keiner, du hast ein komisches, seltenes Feature oder Bug
genau.
Getriggert sozusagen, ja.
Genau, ich bin ein Edge Case.
Ja, living on the Edge Case.
Ja.
Gut, das wird
genau.
Durch, oder?
Ja, haben wir rumgejammert, ist fertig. Ja. Haben wir was zu picken? Also wir haben ja am Anfang, eigentlich so ein bisschen gepickt haben wir am Anfang der Sendung.
Genau.
Dann müsst ihr wieder nach vorne spulen und euch nochmal das mit den Konferenzen anhören.
Genau. Und dann wisst ihr Bescheid. Und Neuraldux-Sendung und Buch und Konferenzen und Haiku und Java und ach, wir haben alles gepickt.
Ja, genau.
Genau. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, guckt euch Solid an.
Das ist ein guter Plan. Und Coded. Und im Hacktober.
Dann
super.
Bis zum nächsten Mal. Ciao,
bis
ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Achso, ich muss noch dieses, warte mal. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Das kann ich doch nicht vergessen. Geht doch nicht.
Ja, nee, das ich
meine,
war
das
auch.
Das mache ich halt schon seit 20 Jahren.
Ich suchte schon panisch nach den Worten und wollte es retten, falls du es auslässt, aber.
Ja, nee. Gerade noch. Gerade noch. Also, tschüss.
Tschüss.